Servus und herzlich willkommen zurück zu FCB Inside Headlines. Wir melden uns aus der Sommerpause nach der EM erneut. Mit mir an meiner Seite Virko und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder Zeit habt. Und beim FC Bayern München ist einiges passiert. Die Bayern waren während der EM nicht ganz untätig. Die DFB-Stars waren im Einsatz. Viele weitere Spieler waren im Einsatz auch bei der Copa America. Aber auch die Verantwortlichen haben im Hintergrund einiges geleistet. Gerade zum Thema Neuzugänge ist einiges passiert. Wir haben insgesamt 3 Neuzugänge verzeichnet, unter anderem Ito, dann kam eben jetzt noch Michael Olise und Palinha. Bayern-Bosse sind fleißig, es wird ordentlich am Kader gebastelt. Virko, es passiert einiges. Kannst du zusammenfassen, was waren so bisher die Aktivitäten der Bayern?
Ja gut, du hast ja gerade schon die drei wichtigsten Namen genannt, mit Ito, Olise und Palinha. Aus Fansicht kann man erst mal sagen, ist man froh, dass dieses Palinha-Thema endlich durch ist. Wir haben ja da monatelang gewartet auf die Done-Deal und auf die Vollzugsmeldung. Und auch gegen Ende wurde es ja noch so ein bisschen Kaugummi-Transfer. Kommt er nicht? Unterschreibt er digital, unterschreibt er nicht? Am Ende hat alles geklappt. Und klar, man ist froh, dass das FC Bayern jetzt, sage ich mal, auf 3 Positionen, defensive Mittelfeld und sozusagen im Angriff, quasi in allen Mannschaftsteilen, relativ früh in der Transferphase, man darf ja nicht vergessen, wir sind sozusagen erst 2 Wochen sozusagen, ist der Markt geöffnet, dass sie relativ früh die Hausaufgaben erledigt haben. Das hat auch Christoph Freund die Woche gesagt, da ist man schon froh, dass man da schon Dinge erledigen konnte. Wir haben alle noch die Worte von Uli Hoeneß im Gedächtnis, wo er gesagt hat, das ist nicht Bayern-like, dass man am letzten Tag dann noch irgendwie probiert, 2 Spiele zu verpflichten. Und man sieht, aus den Fehlern haben sie gelernt. Klar ist auch, dass alle 3 Spieler eine ordentliche Stange an Geld gekostet haben, in Summe 130 Millionen. Ne? Das ist auch schon, wir haben gesagt, gut, dass man so früh durch ist, aber auch, man hat relativ früh viel Geld ausgegeben. Und jetzt wird sich zeigen, wie die Jungs sich dann sozusagen einleben werden. Auch da hat Freund ganz klar gesagt, und das ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen für die Mannschaft und für das Team, die 3 sollen den Konkurrenzkampf und die werden den Konkurrenzkampf erhöhen. Wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen die Problematik, dass wenn ein, 2 Spieler ausfallen, du eigentlich ganz dünn besetzt bist und die Leute, egal wie sie performen, spielen müssen, weil es eigentlich fast nur Jugendspieler gibt, die auf der Bank sitzen. Und das ist jetzt, sage ich mal, mit den 3 Transfers hast du auf allen 3 Positionen nochmal Konkurrenz bekommen. Momentan sind alle fit, ja, und davon gehen wir aus, dass sie auch fit sein werden, klopfen da auf Holz. Und dann hast du da auf jeder Position irgendwie 2 Leute, die um einen Stammplatz oder einen Startelfplatz kämpfen. Und das wird sich hoffentlich positiv auswirken auf die Leistungen von allen. Und ja, von da gesehen kann man, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr gutes Zwischenfazit ziehen. Christoph Freund hat auch öffentlich gesagt bei der Ito-Vorstellung, aber was soll auch anderes sagen, es waren alles 3 Wunschtransfers. Bei Palinha kann man das, denke ich, definitiv unterschreiben. Da war ja mal letztes Jahr dran. Da hat es mich persönlich ein bisschen gewundert, weil ja zwischendurch nach dem geplatzten Deal Namen wie Zubimendi kursiert sind und Onana auch, die als Alternative gehandelt wurden. Und am Ende hat man sich dann doch für den, ich sag jetzt mal, Tuchel-Spieler Palinha entschieden. Aber da hat wohl Vincent Kompany, der ja auch Premier League-Kenner ist und dort ja sozusagen gearbeitet hat, kennt Palinha sozusagen auch sehr gut aus seiner Zeit aus England, hat er auch den Daumen nach oben gehoben und hat man ihn sozusagen geholt. Olise, der Name, kam für viele überraschend, aber wer uns aufmerksam verfolgt, der Name ist, ich hab mal nachgeschaut bei uns im Archiv, den haben wir, glaube ich, auch Ende 22 oder Anfang 23 schon mal als Gerücht gehabt. Also der scheint wohl auch länger auf der Agenda gewesen zu sein. Ist jetzt kein Kompaniespieler, sondern den hatten sozusagen die Scouts, der Verein, schon länger auf dem Zettel. Und bei meinem Thema Ito, der war für mich der überraschendste Transfer. Könnte eine Erfolgsgeschichte wie bei Benjamin Pavard sein, der auch damals aus Stuttgart gekommen ist, auch aus einer Ausstiegsklausel, auch damals aufgestiegen in die erste Liga und ist jetzt französischer Nationalspieler. Könnte so gut gehen, kann aber auch so ein klassischer Bayern-Transfer sein, wo man, sage ich mal, so einen guten Bundesligaspieler, der eine Prime-Saison hatte, kauft und der dann irgendwie beim FC Bayern untergeht. Ich bin dir ehrlich, ich habe relativ wenig von Ito gesehen letzte Saison, weil ich jetzt den VfB nicht so intensiv verfolge. Aber was mir gefällt ist, er kann LV spielen, er kann IV spielen und gerade mit Blick auf die Davis-Geschichte wissen wir alle, das ist ja auch noch ein großes Fragezeichen. Ist es gut, dass man, sage ich mal, einen LV noch im Kader hat? Und ich lasse mich überraschen, er war relativ günstig mit knapp 23, 24 Millionen Euro. Und er hat seine Klasse bewiesen beim VfB letzte Saison und jetzt schauen wir mal, ob er das Niveau halten kann. Laut Freund ist da noch ein bisschen Potenzial nach oben und wir alle wissen, Japaner sind bekannt für ihre Kämpfermentalität und für ihren Einsatz und daran wird es, glaube ich, bei Ito definitiv nicht scheitern. Ja.
Jetzt haben wir die drei Neuzugänge diskutiert. Drei Neuzugänge haben die Bayern zu verbuchen. Es sind ja auch noch ein paar Rückkehrer von der Leih, die den Kader auch weiter in der Breite vergrößern. Es soll ja aber längst nicht alles gewesen sein, Sebastian. Wir haben jetzt die drei Neuzugänge, wo Virgo ja schon erwähnt hat, dass die eine ordentliche Stange Geld gekostet haben, wo man ja jetzt schon im dreistelligen Millionenbereich ist. Die Bayern haben ja aber noch vor, ein paar andere Namen zu holen. Einer davon könnte ein absoluter Megatransfer werden in der Klasse von Harry Kane. Was kannst du uns zu Xavi, Simmons und Doué sagen? Das sind ja definitiv gerade die zwei Namen der Stunde.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht billiger, wie du gesagt hast. Also es wird noch weiter ausgegeben. Xavi Simmons wäre wirklich der Top-Transfer in der Harry Kane-Schublade. Es sind für mich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn man sich Xavi Simmons und Désiré Doué anschaut, kann man diese beiden Transfers, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Es hieß ja auch mal, dass es alternativ sein könnte. Entweder kommt der eine oder es kommt der andere. Ich glaube aber nicht, dass die beiden so viel miteinander zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern beide Transfers wirklich verfolgen. Xavi Simmons wäre einer, der das Bayern-Spiel in den nächsten Jahren wirklich prägen könnte. Einer der talentiertesten Spieler jetzt im Mittelfeld, die es gibt. Darum wird er wahrscheinlich auch sehr teuer werden. Es war ja mal die Rede von 60 Millionen, dann ging es hoch auf 70, 80. Jetzt ist schon von 90 Millionen die Rede. Und ich glaube auch, dass er von seiner Qualität, wenn man sich anschaut, wie seine Bundesliga-Saison war, eher 90 Millionen Euro Spieler ist, weil es gibt kaum Teams, wo er nicht Stamm spielen würde. Man hat jetzt auch gesehen, bei der EM hat er bei Holland wirklich eine tragende Rolle gespielt, auch schon in seinen jungen Jahren. Plus, was man noch gerne vergisst, ist, Xavi Simmons hat halt wirklich auch Star-Appeal. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, vor 3, 4, 5 Jahren, da hat man gesagt, das ist ein Instagram-Phänomen, der hatte schon so viele Follower wie, weiß ich nicht, Neymar oder so, oder jedenfalls in der Richtung, und hat da noch nicht mal Profi gespielt. Einfach, weil die Leute sich damals schon so für ihn interessiert haben. Damals hat man dann gedacht, okay, vielleicht wird er irgendwie nur so ein Showspieler und da ist nicht viel dahinter, aber dann hat er halt wirklich eine krasse Entwicklung gemacht und jetzt diese Bundesliga-Saison, also ich habe mir erst gestern nochmal ein Highlight-Reel angeschaut, was er denn alles so gemacht hat, nicht nur die Tore, sondern auch die Vorlagen und was er fürs Spiel macht, das wäre schon einer, der dem Bayern wahnsinnig helfen kann, und wenn man sich jetzt vorstellen würde, der würde so auf so einer Doppelzehn, würde ich mir vorstellen, zusammen mit Musiala spielen. Da kann schon gewirbelt werden, weil die halt wirklich auf engstem Raum zusammenspielen könnten. Und das kommt für mich noch dazu, die Situation von Musiala ist ja noch gar nicht geklärt. Kein Bayern-Fan will das eigentlich hören und man hofft natürlich, dass die Bayern jetzt bald mal einen Vertrag verlängern und ihm wirklich auch das Gehalt erhöhen, was er auch verdient hätte, dass er dann ein absoluter Topspieler ist bei den Bayern, was auch das Gehalt angeht. Dann könnte man vielleicht einen Transfer vermeiden, aber es ist für mich nicht ganz ausgeschlossen, dass er vielleicht doch gehen könnte, dass er nochmal eine große Herausforderung sucht bei so einem Club wie Real Madrid. Jetzt auch nach seiner EM will ihn wirklich auch wieder jeder Verein, und dann hätte man mit Xavi Simmons halt einen in der Hinterhand, der auch diese Position ausfüllen könnte. Am besten wäre es aber, die beiden spielen zusammen, weil das wäre wirklich was zum Zungenschnalzen. Der andere Name, Désiré Doué, wird sehr gehypt, ist auch begehrt, PSG will ihn auch haben. Da mahne ich aber ein bisschen zur Vorsicht, weil er ist halt 19 Jahre alt. Also ich glaube, er wäre vielleicht eher erstmal so ein Spieler in der Klasse wie Mathys Tel, wo man sagt, der hat was drauf, der hat auf jeden Fall Anlagen, aber ich glaube nicht, dass der mit 19 zu Bayern kommt von Start rein und gleich der absolute Stammspieler werden würde. Das ist für mich auch nochmal was anderes als Michael Olise, der hat sich schon bewiesen in der Premier League. Doué hatte jetzt eine starke Zeit in Frankreich. Ich glaube auch, dass er das Potenzial hätte für Bayern, aber das ist kein Spieler, wo man jetzt sagen kann, der kommt und der bringt uns jetzt die Titel nach München. Darum für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube nicht alternativ. Ich glaube, wenn Xavi Simmons dann doch scheitern sollte, dass Dani Olmo dann eher die Alternative wäre, weil der hat auch eine bärenstarke EM gespielt, könnte, glaube ich, auch dem Bayern weiterhelfen. Also ich glaube, dass so die Beziehung zwischen diesen beiden Transfers wäre.
Ja. Olmo wird ja auch nicht günstig, da läuft ja die Klausel dann morgen aus, ab dann muss man ja mit RB...
Günstig wird irgendwie keiner von den...
Nee, günstig wird keiner, dann muss er mit RB verhandeln, vielleicht haben die ja dann noch ein gutes Wort einzulegen, wenn Simmons doch irgendwie noch die Leihe verlängert. Nichtsdestotrotz, ich versuche gerade die Transfersumme zu überschlagen, wir sind bei deutlich über 200 Millionen Euro, aber es war ja auch längst nicht alles. Wir haben jetzt über die Offensive gesprochen, über zwei Kandidaten der Offensive, aber die Bayern wollen sich ja auch noch Berichten zufolge in der Defensive verstärken. Und ja, da ist ein DFB-Star im Fokus. Jonathan Tah, die Gerüchte reißen ja auch nicht ab. Wie schätzt du da den Transfer ein? Also ist das Budget für ihn überhaupt noch da? Ist der Wunsch auch noch da, ihn zu verpflichten nach der Euro, ja eigentlich grundsolide von ihm war. Wie ist da so der aktuelle Stand?
Ja, du hast zwei wichtige Wörter gesagt, Budget und grundsolide. Ich glaube, das schon was ist, was sehr für Jonathan Tah spricht, dass er eben einfach günstiger wäre. Es ist ja auch im Gespräch, dass Matthijs de Ligt abgegeben wird im Gegenzug dafür. Und wenn man dann Jonathan Tah für 25 Millionen, so wird sich's ja einpendeln, kriegt, das ist schon ein viel günstigeres Paket. Und dann hat man halt, wenn man denn de Ligt verkaufen würde, auch schon mal 2 bis 3 Jahresgehälter von Jonathan Tah drin, allein durch die Ablösesumme. Also er hat jetzt eine sehr gute Saison gespielt in Leverkusen. Man muss aber, finde ich, auch sagen, Jonathan Tah war ein Jahr früher, hätte man über eine Ausstiegsklausel für 18 Millionen kriegen können. Da haben die Bayern nicht zugegriffen. Jonathan Tah war immer ein sehr konstanter Bundesliga-Verteidiger, aber nicht einer, wo man gesagt hat, das ist ein internationaler Top-Verteidiger. Die Rolle hat er jetzt eigentlich erst in diesem Jahr eingenommen bei Leverkusen. Und da, finde ich, muss man dann schauen. Also es ist sicher keiner, der die Bayern schwächer macht. Aber für mich ist schon nochmal ein Unterschied in der Klasse zwischen De Ligt und Jonathan Tah. Plus, dann kommt noch das Alter dazu. Er ist ja doch, ich glaube, 4 Jahre älter als De Ligt. Ist einfach eine andere Art von Transfer. Und es ist wieder die Art von Transfer von den Bayern. Wir haben jetzt schon jemanden geholt aus Stuttgart. Die haben eine starke Saison gespielt, sind vor den Bayern gelandet. Jetzt holt man noch aus Leverkusen wahrscheinlich den Top-Innenverteidiger. Das erinnert schon an die vergangenen Zeiten, wo man halt sich aus den stärksten Bundesligamannschaften dann bedient hat. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich finde, es fällt einfach nur auf, dass man jetzt schon auch wieder diesen Weg geht.
Ja, nicht ganz so wie die Dortmunder, die halb Stuttgart leer kaufen, aber es sind doch einige Namen, die diskutiert werden. Jetzt haben wir über ganz viele Neuzugänge gesprochen. 3 sind fix. Du hast jetzt noch 3 angesprochen, die in der Pipeline sind, die kommen könnten. Wir sprechen über extrem hohe Summen. Ja, wir sprechen immer noch über den FC Bayern München, nicht über Manchester City oder Co. Das ist sehr interessant, wie viel diesen Sommer investiert werden soll, klar ist, aber dass das Ganze wahrscheinlich niemals ohne Abgänge finanziert werden kann. Und einer der Namen, die wohl die meiste Ablösesumme einspielen könnten durch den Verkauf, ist Matthijs de Ligt, Wilko. Ein Name, der viele Bayern-Fans schockiert hat, der dazu geführt hat, dass Petitionen ins Leben gerufen wurden, die 10, 20, 30.000-fach unterschrieben wurden. Viele wehren sich immer noch gegen den Transfer. Manchester United war einer der Clubs, die dran war an ihm. Da hat sich jetzt aber auch in den letzten Stunden, Tagen, gab es einiges an Dynamik. Wie ist der Stand bei De Ligt? Ist jetzt ein Abgang realistisch? Könnte es sein, dass er vielleicht doch bleibt, nachdem der Transfer auf Eis liegt zu Man United? Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist so der Klassikerspruch, Beziehungsstatus kompliziert. Das ist jetzt auch, trifft, glaube ich, ganz gut auf De Ligt und den FC Bayern zu. Die Bayern haben wohl De Ligt relativ klar signalisiert, dass er in den Planungen für die kommende Saison unter Kompany keine Rolle spielt. Das heißt, man hat ihn ganz klar zum Verkauf freigegeben. Und in den letzten, ja, ich sage jetzt mal 2 Wochen sah vieles danach aus, als würde ihn der Weg nach Manchester führen. Er selbst hat sein Go gegeben, grünes Licht gegeben. Mehrere Medien in Deutschland und England haben berichtet, De Ligt und Manchester sind sich einig. Also sprich, Spieler und Club haben eine Einigung erzielt. Und auch die Gespräche zwischen Bayern und United schienen auf einem guten Weg zu sein. Auch da gab es immer mehr Berichte. Man nähert sich an, die Bayern wollen irgendwas so mit 50 plus, also 50 Millionen Sockelablösung, ein bisschen was an Boni. United war so bei 40 Millionen Euro Zahlungsbereitschaft fix und Boni plus Weiterverkaufsbeteiligung. Also es waren alles Zahlen und Dimensionen, wo man gesagt hat, da kann man sich auf einen Deal verständigen. Tja, und dann kam gefühlt so ein Turnaround. Ich glaube, letzte Wochenende hieß es dann auf einmal, Bayern und United haben seit 3 Tagen keinen Kontakt. Und jetzt wissen wir auch, warum sie keinen Kontakt hatten, weil United beschäftigt war, Leny Yoro zu verpflichten vom OSC Lille. Ich glaube, ein 18-jähriger Youngster, 18, 19, Franzose, gilt als einer der größten Nachwuchs-Innenverteidiger-Talente sozusagen in Europa. Die Bayern wurden auch mal vor einem Jahr mit ihm in Verbindung gebracht. Und der ist jetzt für, glaube ich, auch knapp 60, 65 Millionen Euro von Lille nach Manchester gewechselt. Hat Real wohl eine Absage erteilt oder sich für United entschieden. Und klar, die haben jetzt erstmal viel Geld in die Hand genommen für den Innenverteidiger. Und ich glaube nicht, dass United, und das sagen auch andere Quellen, Stichwort Romano, dass die nicht nochmal bereit sind, 50 plus X für De Ligt aufzugeben, weil das wären allein schon 100 Millionen für 2 Innenverteidiger. Die Grundbereitschaft, De Ligt weiter zu verpflichten, ist wohl da, aber die stecken so ein bisschen in eine ähnliche Situation wie der FC Bayern und das macht es für Bayern so ein bisschen, ja, doof oder dumm, kann man ruhig sagen. auch United muss wohl erst Spieler verkaufen, bevor sie wieder De Ligt sich quasi leisten können. Und bei Bayern ist es genauso, bevor sie De Ligt nicht verkaufen, können sie bei Tanić nochmal einen Nachschlag geben. Also ist gerade so ein bisschen eine Pattsituation. Man wartet so irgendwie, bis sich da was tut, bis so ein erster Dominostein fällt in Form von Verkäufen. Und was halt schade ist, meiner Meinung nach, ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, De Ligt muss unbedingt bleiben. Ich mag ihn als Spielertypen, weil er einfach jemand ist, der immer Einsatz gibt. Ich glaube, es ist auch jemand, der nicht mault, ja, wenn er mal draußen sitzt. Ist keiner, der irgendwie dann Dinge steckt oder irgendwie sich beschwert, sondern der gibt relativ, ja, glatte Fußballerklauseln von sich und so. Er will sich übers Training empfehlen und klar will er spielen, aber er mault nicht. Und ich weiß noch, vor 2 Jahren, ich war selbst gehypt, als er gekommen ist von Juve. Ich dachte, okay, jetzt haben wir da ein Abwehrchef, die nächsten Jahre, damals war er 22, wir haben da knapp 10 Jahre Ruhe auf der Innenverteidigerposition, zumindest auf einer, und dann passiert sowas, und ich kann es aus der sportlichen Sicht nicht ganz nachvollziehen, weil es heißt ja, er ist stark verletzungsanfällig, ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, hält sich noch in Grenzen, ja klar, er hat immer ein paar Wehwehchen, aber er ist jetzt keiner, der irgendwie längere Zeit ausfällt, so wie ein Hernandez, und was ich verstehen kann ist, er verdient halt schon relativ gutes Gehalt anscheinend, also wir sprechen da kursieren Summen von 15, 16 Millionen Euro, das ist für den Innenverteidiger viel Geld. Wenn man dann betrachtet, dass sozusagen die Bayern Gehalt einsparen möchten und man Ito und Tah sozusagen an der Angel hat, die quasi die Hälfte oder gemeinsam so viel verdienen werden wie er, dann ist es klar, dass das aus einer finanziellen Sicht da sozusagen es durchaus Argumente gibt. Das Problem ist aber jetzt, man hat dem Spieler gesagt, man plant nicht mit ihm, jetzt ist der größte Abnehmer abgesprungen, und was machst du jetzt? Also
da wollte ich jetzt gerade nachfragen, also glaubst du, es ist ein kompletter Bruch? Glaubst du, da die zwei Parteien können nicht mehr zusammenfinden? Heißt, für De Ligt ist das Bayern-Kapitel jetzt endgültig abgeschlossen? Oder könnte es ähnlich sein wie in der Vergangenheit, wo ja auch dann teilweise Topstars wie Ribéry mit einem Transfer in Verbindung gesetzt wurden und man da auch lange Zeit dachte, hey, der geht. Am Ende ist er geblieben und dann war es ja danach auch noch eine Erfolgsstory und man hat wieder zueinander gefunden. Also glaubst du, da ist jetzt komplett der Draht zwischen Spieler und Verein gebrochen? Oder wenn man jetzt sagen würde, hey, man will ihn doch behalten und Tah ist Vergangenheit, dass man da dann durchaus noch die nächsten Jahre glücklich werden könnte.
Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie böses Blut geflossen ist. Es gab da keine mediale Schlacht wie Ingi Alaba und Lewandowski oder sonst was, sondern aber es ist dennoch für einen Spieler, du musst ja Vertrauen spüren, sowohl vom Club als auch vom Trainer. Das ist ja wichtig, für die Leute auch in Leistung zu bringen. Und wenn du dieses Vertrauen nicht spürst, dann willst du einfach weg so. Und da sind die Bayern primär in der Pflicht, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wenn er dann wirklich nicht geht. Und klar, mein Gott, er ist ein Angestellter vom Verein, er hat Vertrag. Wenn er keinen Club findet oder keiner bereit ist, die Summe zu bezahlen, dann muss er da durch, ja, muss sich da quasi wieder durchbeißen. Und De Ligt, wenn nicht der erste Spieler, der beim Abgang war oder kurz davor war zu gehen und danach bleibt und dann doch noch Leistung bringt. Ja, du hast gerade Ribéry angesprochen, der mal wieder mit Real kokettiert hat. Wir hatten auch den Fall Boateng, glaube ich, zu 18, 19 unter Kovac, der auch kurz davor war, zu Paris zu gehen und hat dann im Triple-Saison noch kurz aufgespielt. Also da gibt es schon auch Beispiele, dass es funktioniert, aber es ist einfach ungeschickt, weil du hast sozusagen Stand jetzt mit Ito, Daya, De Ligt, Upamecano und Kim hast du 5 Innenverteidiger und es ist einfach zu viel. Da wird einer unzufrieden sein, egal wer, ob De Ligt oder ein anderer, weil die einfach gar nicht spielen können. Und dementsprechend ist es keine tolle Situation, weder für Kompany, der sozusagen jede Woche auf PKs die Fragen beantworten muss, für die Spieler und aber auch für den Verein. Deswegen, ich glaube, dass beide Seiten den Verkauf anstreben möchten. Es gibt ja noch 6 Wochen Zeit, so ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt in 10 Tagen das Fenster schließt. Aber momentan sieht es eher danach aus, dass, ja, es ist eine Pattsituation, man muss warten, Geduldsspiel. Und das ist einfach, es tut die Pläne oder die Arbeit nicht erleichtern, weil Bayern einfach einen braucht, um weiter auch zu agieren. Und ganz klar, wenn die Licht nicht geht, ist es meine persönliche Meinung, aber kann man aber auch nachvollziehen, wird kein Jonathan Tah kommen, weil man einfach nicht 6 Innenverteidiger haben kann und das Geld auch nicht da ist für einen weiteren Innenverteidiger. Und dementsprechend ist De Ligt momentan eine Hängepartie und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten 1-2 Tagen oder 1-2 Wochen klären wird, sondern da werden wir wahrscheinlich so Mitte, Anfang August sein, wo dann vielleicht Klarheit herrscht. Vielleicht kommt noch ein anderer Verein um die Ecke, man weiß ja auch nicht, ob sich einer verletzt in Vorbereitung. Es gibt auch mal wieder, dass sich ein Innenverteidiger verletzt und dann schaut man rum. Klar ist, De Ligt hat mit Mitte 20 hat einen Markt, hat ein sehr, sehr hohes Ansehen, gerade auch in Italien, auch in England, so als robuster Typ. Die werden ja da gefragt, er ist zwar nicht der Schnellste, aber er ist schon so ein Fighter. Also er hat schon einen Markt und da wird es jemanden geben, aber auch der Spieler muss ja wollen. Also es bringt ja nichts, wenn jetzt irgendwie Al-Ittihad kommt oder irgendein Verein, wo er nicht hin will. Das muss dann auch von der Spielerseite passen. Aber es wird, glaube ich, eine Hängepartie bei De Ligt.
Ja, am Strich reden wir trotzdem nur nur in Anführungsstrichen von 50 bis 65 Millionen Euro. Ich meine, das spült zwar ein bisschen was zurück in die Kasse, aber die Kassen werden trotzdem klamm, wenn man so viele Neuzugänge hat. Sebastian, da muss ja noch einiges passieren. Mit De Ligt alleine ist es ja nicht getan. Und da gibt es ja immer wieder Streichlisten, die auftauchen, Namen, die mit einem Abgang in Verbindung gesetzt werden. Was sind denn sonst noch Namen neben De Ligt, wo du jetzt sagen könntest, dass die diesen Sommer interessant werden könnten? Ist es ein Joshua Kimmich? Ist es ein Alphonso Davies? Ist es ein Coman? Ist es ein Sané? Wer könnte da auch noch heiß werden diesen Sommer?
Ja klar, erstmal sind die drängenden Probleme die Spieler, wo der Vertrag 2025 ausläuft. Da muss man jetzt eigentlich was machen, sonst hat man halt immer diese Situation, dass sie ablösefrei nächsten Sommer gehen können. Das sind namentlich Davies, Sané und Kimmich. Über Davies wissen wir Bescheid, da dreht sich das schon seit über einem halben Jahr eigentlich die Geschichte, real oder nicht, Verlängerung oder nicht. Sané sieht es auch so aus, als wird alles für eine Vertragsverlängerung sprechen, gerade im Moment. Die interessanteste Personalie ist für mich da eigentlich Joshua Kimmich, weil das definiert für mich auch schon die nächsten Jahre des FC Bayern. Da sagt man ja, gut, der hat einen Marktwert jetzt von so 50 Millionen. Meiner Meinung nach sollte es noch ein bisschen mehr sein. Wenn man ihn jetzt verkauft, kann man ihn sicher verkaufen an so Clubs wie Manchester City, vielleicht sogar Barcelona, da lachen jetzt alle, weil die ja angeblich klamm sind, aber die sollen ja auch an Nico Williams dran sein, der würde genauso viel kosten. Ich glaube schon, dass die ein bisschen Geld in die Hand nehmen werden, jetzt wenn Hansi Flick da ist. Das heißt, ich bin mir sicher, es gäbe Markt für Joshua Kimmich, das ist so ein guter Fußballer, den würde man jetzt diesen Sommer loswerden können und dafür gut Geld einstreichen können. Ich würde es mir aber sehr gut überlegen, wenn ich die Bayern wäre, wenn man sich einfach die Statistiken anschaut. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, okay, auf der Rechtsverteidigerposition gibt es so viel Konkurrenz. Da gibt es einen Masraoui, da gibt es einen Boué, da gibt es einen Stanisic. Da wird es schwierig für Kimmich, sehe ich persönlich ganz anders. Jetzt sagt man zwar, Kompany ist ein Boué-Fan, den hätte er auch gerne zu Burnley geholt, aber da geht es auch immer noch um Burnley. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, Sacha Boué hat, glaube ich, 2 oder 3 Spiele gemacht für den FC Bayern in dem halben Jahr, in dem er da war. Das ist schon eine große Wette auf die Zukunft. Bei Masraoui war es genauso, andauernd verletzt, dann ist er wieder fit, dann geht er aber zum Afrika-Cup. Also das ist für mich auch kein Spieler, auf den man sich verlassen kann. Und Joshua Kimmich hat halt 42 Spiele gemacht in der vergangenen Saison und ist halt wirklich eine Bank. Man hat jetzt gesehen, auch bei der EM, der ist einer der stärksten Rechtsverteidiger der Welt, hat da auch immer stark gespielt. Das heißt, auf der Rechtsverteidigerposition gibt es für mich einfach keinen besseren. Und da rede ich nicht von der imaginären Situation, wenn alle fit sind. Stanisic, ich glaube, Vieco hat ihn auch live gesehen bei Kroatien, hat keine starke EM gespielt, hat sich sehr, sehr schwer getan gegen die Spanier. Das sind übrigens die Spieler, gegen die er dann spielen wird, auch in der Champions League. Klar, man kann mal ein schwaches Spiel haben. Stanisic hat jetzt eine gute Saison gespielt in Leverkusen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, das erste halbe Jahr hat er sehr, sehr wenig gespielt. Ich glaube, er ist auch noch nicht so weit, dass er einen Kimmich auf dieser Position verdrängen kann. Kimmich will eigentlich lieber ins Mittelfeld. Und auch da muss ich sagen, wenn ich mir so eine Doppel-6 oder eher Kimmich auf der 8 vorstelle, zusammen mit Palinha, ist es für mich jetzt, Stand heute, immer noch stärker als ein Palinha und ein Pavlovic. Viele Fans hören das dann auch nicht gerne, weil man sich natürlich freut, dass jemand so jung aus dem Campus kommt und so einen steilen Aufstieg macht. Aber trotzdem muss ich sagen, unterm Strich ist für mich Kimmich immer noch der stärkere Spieler als ein Pavlovic. Der hat einfach diese Erfahrung und, das darf man nicht vergessen, er macht einfach 42 Spiele in der Saison. Kimmich ist so gut wie nicht verletzt. Wir müssen auch dran denken, die Saison wird fundamental anders sein, als die Saison letztes Jahr war. Wir haben einen neuen Champions-League-Modus. Das sind alleine schon 2 Gruppenspiele mehr, die man hat, oder 2 Ligaspiele. Es ist jetzt ein Ligamodus. Wir haben im Sommer die Club-WM. Das ist ein ganz neues Turnier. Da spielen die Spieler nochmal ein ganz neues Turnier. Das heißt, man braucht einen breiten Kader, wo man viele Spieler hat, die auch viele Spiele abreißen. Und da hilft mir ehrlich gesagt, wenn ich aufs letzte Jahr spiele, so ein Boué oder so ein Masraoui, die dann 5, 6, 7, 8 Spiele machen, nicht in einem Vergleich zu einem Spieler, der 42 Spiele macht und eigentlich nie verletzt ist. Ich denke dran, wie Pep Guardiola immer geschwärmt hat über Toni Kroos, der spielt bei Regen, der spielt bei Wind, der spielt, wenn er leicht angeschlagen ist, und so einer ist für mich Kimmich. Und ich glaube, man würde sehr, sehr traurig sein beim FC Bayern, wenn jetzt Kimmich zum Beispiel zu Manchester City geht, wird er meiner Meinung nach ein absoluter Topspieler in der Premier League sein. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben jetzt 50 Millionen für den eingestrichen. Das ist für mich nicht eine Situation, die vergleichbar ist mit Robert Lewandowski, wo man gesagt hat, der hat eh schon ein gewisses Alter, da geht die Formkurve so ein bisschen runter und da kann man froh sein, dass man 50 Millionen kriegt, sondern ich würde schon schauen, dass man so einen Spieler wie Kimmich hält, auf den man sich immer verlassen kann. Das ist wahnsinnig viel wert und das darf man meiner Meinung nach nicht zu gering schätzen im Vergleich, wenn man jetzt eben über Spieler wie Boyer redet. Der ist für mich noch sehr, sehr weit weg von der Klasse, die Kimmich hat und auch von der Verlässlichkeit. Die anderen Spieler, die gehen könnten, sind für mich dann halt noch Coman. Ich glaube auch, dass der gehen will und wird. Der merkt halt auch, dass es jetzt eng wird für ihn. Und dann hat man halt noch zwei Problemfälle, auch mit Goretzka und Gnabry, die halt schwer einen Markt kriegen würden. Bei dem Gehalt, das sie kriegen, wird es schwer sein, einen Verein zu finden, die bereit sind, so viel zu zahlen für die beiden.
Ja gut, aber die Bereitschaft der beiden ist ja auch nicht wirklich da, gehen zu wollen. Der eine will einen Neustart, der andere will sich jetzt auch neu beweisen unter Kompanie, sah ja auch im Training relativ vertraut aus. Die zwei haben sich ja eigentlich relativ gut verstanden, er und Goretzka. Klar, du hast es angesprochen, wir haben neue Formate, da kriegen die Bayern natürlich auch mehr Einnahmen und wir haben auch letzte Saison beklagt, dass man einen breiteren Kader braucht, sah ja teilweise wirklich tragisch aus, wo dann Tuchel eben auch improvisieren musste und mit Goretzka in der Innenverteidigung auflaufen musste. Dennoch braucht es einfach diese Abgänge, denn egal wie gut die Kassen gefüllt sind, wir haben jetzt über Summen gesprochen, die enorm hoch sind, aber es hat ja nicht nur die Ursache in den hohen Ablösen, sondern auch in den Gehältern wirken. Also was konkret muss Max Eberl jetzt diesen Sommer leisten, damit er sich im September auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, ich habe einerseits den Kader super aufgestellt für den Trainer, andererseits aber auch das finanzielle Gleichgewicht im Verein gehalten und den FC Bayern München auch für die Zukunft fit gemacht, um eben dann kommendes Jahr nicht in finanzielle Probleme zu kommen oder eben weniger Budget zu haben, weil man jetzt übertrieben hat, ganz salopp gesagt.
Gut, ich glaube, wir brauchen uns nicht Angst zu machen, dass die beiden in eine finanzielle Schieflage kommen. Da ist, sage ich mal, die Struktur noch zu stark, zu gut zum Glück. Aber wir wissen alle, die Bayern, auch der Aufsichtsrat, da geht es ja nicht nur um den Vorstand, gerade der Aufsichtsrat, ist schon bedacht darauf, dass man ein gesundes Wachstum hat. Also man ist nicht bereit, jetzt auch nach der titellosen Saison irgendwie 400 Millionen Euro auf den Tisch zu packen und keine Einnahmen zu generieren, sondern man will auch bilanziell immer wieder so, sage ich mal, ein gutes Geschäft zu hinlegen und deswegen sind Einnahmen da einfach zwangsläufig notwendig. Und es gibt wohl anscheinend, und da gibt es mehrere Berichte von mehreren Quellen, ganz klare Vorgabe für Eberl, und zwar hat der Aufsichtsrat gesagt, hey, weißt du was, ja, der Kader muss umgebaut werden, du hast 200 Millionen Euro zur Verfügung, also das sind quasi deine Ausgaben, die du ausgeben darfst, es kommt aber das große Aber, diese 200 Millionen Euro musst du zur Hälfte refinanzieren, sprich, du musst 200 Millionen Euro durch Verkäufe einnehmen, um diese 200 Millionen voll auszuschöpfen. So, wenn man jetzt in Mathe ein bisschen aufgepasst hat in der Grundschule, dann weiß man, okay, 200 Millionen Euro, er muss die Hälfte einbringen, hat aber schon 35 ausgegeben, dürfte er rein theoretisch ja nichts mehr ausgeben. Ganz so plump ist es dann nicht, weil der Transfermarkt spielt ja nicht nach den Regeln des Aufsichtsrats FC Bayern, sondern du musst ja Spieler auch, sag ich mal, zuschlagen, wenn du die Option hast. Du kannst jetzt nicht mit Xabi schimmen, sondern du sagen, jetzt warte mal bis Ende August, bis sich jemand verkauft, dann hole ich dich, sondern du musst dann auf die Gelegenheit beim Schopf packen. Das heißt, man muss auch ein bisschen Risiko gehen. Dennoch, der Druck auf Eberl ist konstant da, Spieler zu verkaufen. Und es wird ja wahrscheinlich auch in jeder Aufsichtsratssitzung gefragt, wenn man irgendwie ein Doué oder ein Simmons-Paket vorlegt, hey, wie sieht's aus? Wer geht denn? Dementsprechend muss er da liefern und was so ein bisschen wehtut für ihn, was aber auch nachvollziehbar ist, dass die Sexy und die anderen Verkäufe, die man sozusagen, wo man Geld eingenommen hat, zählen nicht mit rein. Also sprich, bei Sexy hat man ja so knapp 21 Millionen eingenommen, bei NBA Ray gab es auch nochmal knappe 1-2 Millionen Euro. Das heißt, die zählen aber nicht zu den 100. Das heißt, er muss eigene Verkäufe tätigen. Und wir hatten es ja gerade schon über Kimmich und Coman. Das sind ja dann schon zwei größere Namen, die gehen müssten. Ja? Also wenn wir sagen mal ganz plump, De Ligt 50, Kimmich 50. Zu Kimmich 50 wäre für mich No-Brainer für den Premier League Club, also auch für einen anderen Verein. Also 50 Millionen Euro würde ich sie mit Kusshand nehmen. Der ist nur so niedrig bewertet vom Marktwert, weil er einfach einen auslaufenden Vertrag hat. Aber mit Ende oder mit 28 in seiner Prime, wenn der einen längeren Vertrag hätte, geht der auch Richtung 80, 90 eher. Also von da gesehen, du musst mindestens zwei Spieler in der Kategorie für 50 Millionen verkaufen. Und dann hätte er es erfüllt. Das klingt jetzt so einfach, aber wie gesagt, das muss er erstmal schaffen. Und das Thema Gehaltsstruktur hast du auch kurz angeschnitten. Auch da gibt es ganz klare Vorgaben für Eberl. Da heißt wohl, er soll die Gehaltsstruktur um 25% nach unten drücken. Auch da gibt es UEFA-Zahlen, dass, glaube ich, die Bayern knapp über 400 Millionen Euro letzte Saison bezahlt haben. Also das erste Mal in der Vereinsgeschichte, die 400 Millionen Euro an Gehältern. Für alle Mitarbeiter, muss man sagen, im Profibereich, also auch Staff und Co. Aber ein Großteil davon fällt auf die Spieler ab. Das haben sie gerissen. Und bei der Gehaltsstruktur, die Bayern sagen ja immer, gerade zu Uli Hoeneß ist ja immer dabei, das Narrativ zu bedienen. Ja, der FC Bayern kann nicht mit den ganz Großen mithalten und so. Das stimmt auch. Man kann nicht mit den, sage ich mal, Katari-Geld mithalten. Aber bei den Gehältern mischt Bayern ganz oben mit, weil ich glaube, Gehaltsausgaben sind in Europa irgendwie auch Top 5. Also bei den Gehältern haben sie es in den letzten Jahren ordentlich krachen lassen. Im Nachgang ist man immer schlauer. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr der draufhaut. Wir wissen alle, Gnabry und Goretzka haben ihre Verträge nach der Trippelsaison verlängert und beide waren da ein wesentlicher Masterpiece von diesem Erfolg. Und dementsprechend haben die Bayern gedacht, hey, zwei deutsche Nationalspieler, diese sogenannte 95er-Generation, haben so abgeliefert, die kriegen jetzt die fetten Verträge. Ist nicht aufgegangen jetzt im Nachgang. Bei beide geht die Formkurve deutlich nach unten. Der eine hat letztes Jahr kaum gespielt, der andere geht irgendwie gefühlt unter. Und die beiden sind auch so im Bereich von 16, 17, 18 Millionen Euro. Und das ist einfach viel Geld für Spieler, die in den Planungen von dem Trainer keine Rolle mehr spielen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt da noch zwei Allstars, Stichwort Neuer und Müller. Auch die belasten das Gehaltsbudget ordentlich. Da ist der Vorteil, dass Müller aller Voraussicht nach, auch wenn da das Fanherz blutet, aber 25 wahrscheinlich vielleicht auch Schluss ist. Das heißt, da wird man auf einen Schlag 20 Millionen Euro Gehaltsbudget frei. Bei Neuer weiß man es nie, der ewige Neuer, der könnte auch so à la Beaufort irgendwie bis 41 im Tor stehen, aber auch der verdient ordentliches Geld. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Beim Gehalt muss auch was getan werden und wir sehen es ja jetzt bei Davis. Die Bayern sind, ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte man mit Davis auch easy das Gehalt gegeben, was er jetzt fordert. Auch so diese 18 bis 20 hätte man ihm wahrscheinlich gegeben. Mittlerweile nach der Goretzka- und Gnabry-Erfahrung hat man gesagt, lieber nicht. Dann gibt es den 5-Jahres-Vertrag mit 18, 19 Millionen und hast da irgendwie Verbindlichkeiten von 100 Millionen auf der Bilanz liegen. Dementsprechend achten die da jetzt auf jeden Euro, sage ich mal, beim Gehalt. Und es gibt ja anscheinend auch die interne Marschroute jetzt für Neuzugänge, dass kein Neuzugang erstmal mehr als 12 Millionen Euro verdienen soll. Und das ist eine klare Ansage. Wir wissen auch alle, dass Sané damals von Man City auch deutlich mehr bekommen hat als Neuzugang. Waren aber andere Zeiten, da wollte man ein Spiel unbedingt haben. Also es gibt in der Tat durchaus viele, viele Zugänge, aber Eberl muss auch auf der Abgangsseite beim Thema Gehälter und beim Thema Einnahmen muss er was bringen. Und daran wird er auch gemessen. Vielleicht nicht nach außen hin, von den Fans und von den Medien, aber intern werden die Verantwortlichen ganz genau darauf schauen, wie die wirtschaftlichen Zahlen sind nach Abschluss der Transferperiode.
Ja, intern weht ja auch ein anderer Wind, denn unter Salihamidžić wurde ja vieles, sagen wir, einfach durchgewunken. Max Eberl hat jetzt erstmal Kontra vom Aufsichtsrat bekommen und da wurde eben das Davis-Paket nicht abgewunken mit rund 16 Millionen, was er im Gespräch war, plus der Ausstiegsklausel, die ja der Berater einbauen wollte. Heißt, Davis ist ja der Erste, der das Ganze zu spüren bekommen hat. Also ihr seht, es wird einiges diskutiert, es sind nicht nur Neuzugänge, es sind auch Abgänge. Der Sommer wird lang, es steht ja aber auch noch, das Transferfenster ist ja noch lang genug offen. Wir werden uns bis dahin auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich sage vielen Dank an euch zwei für eure heutige Zeit, für die heutige Folge. Ich sage auch vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer, vielen Dank an alle Zuschauer auf YouTube. Diskutiert gerne mit in den Kommentaren, gerade was die Thema Abgänge angeht, gerne eure Meinung dazu. Wer ist der realistischste Abgang? Wie seht ihr das mit Kimmich? Würdet ihr ihn für 50 Millionen Euro gehen lassen oder für so eine Summe dann doch lieber sagen, hey, wenn er 42 Spiele leistet, muss man an ihm festhalten? Wir hören uns, wie gesagt, dann in den Kommentaren und kommende Woche wieder. Hoffen, dass wir bis dahin mehr Neuigkeiten für euch haben, dass beim Thema Neuzugänge auch was passiert. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.